Kapitel 22, den 16. Vers lesen. Das ist ja jetzt praktisch die Stelle, wo jetzt nochmal diese ernste Warnungen sind, wer draußen ist. Und unterm Strich, wenn man alles zusammenzählt, geistlich sind wir im Prinzip jetzt im Kreislauf wieder am Anfang. Und zwar, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass die Offenbarung im Endeffekt, das heißt wörtlich übersetzt, Apokalypsis, das heißt Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, es ist in Wirklichkeit nicht eine Enthüllung der Endzeit, nicht eine Enthüllung der Weltgeschichte, sondern es ist eine Enthüllung Jesu Christi. Apokalypsis heißt Hülle hinwegnahme. Das heißt, etwas, das verhüllt war, wie ein Denkmal, wo man nicht gesehen hat, was da wirklich ist, wird mit einem Schlag sichtbar. Es wird begreifbar. Man kann es ganz normal sehen. Es hat keine Geheimnisse mehr. Es wird sichtlich. Und dieses Ersichtlichwerden, das ist das, was die Bibel ja letztendlich im ersten Kapitel auch zeigt. Sie redet hier von der Offenbarung Jesu Christi. Und das heißt nicht, auch von der Konstruktion her in der Grammatik, dass das Offenbarung praktisch ist, die Jesus Christus im Endeffekt gibt. Das beinhaltet es natürlich, aber es heißt in erster Linie auch Offenbarung Jesu Christi, das heißt, er wird geoffenbart. Und so wie dann im ersten Kapitel ganz massiv der Herr Jesus vorgestellt wird, als der große Erlöser, so endet eigentlich auch die Offenbarung. Wir haben jetzt gesehen, diese großen Warnungen, diese ganze Endzeitabläufe und jetzt am Schluss, nochmals geht er wieder, schließt sich der Kreis, geht er wieder in diese Thematik rein und zeigt wiederum die Selbstoffenbarung Jesu Christi. Das ist jetzt einer dieser Verse. Das heißt, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und ich denke, dass eine ganz große Rolle spielt, auch in der Offenbarung. Darum habe ich auch in diesem Vers jetzt nochmal etwas Halt gemacht. Und zwar, Gott will in erster Linie seinen Sohn offenbaren. Und das Evangelium des Christentums ist in erster Linie Offenbarung Jesu Christi. Es ist eine persönliche Beziehung zu einer Person. Darum ist auch dieses Zeugnis, das vielfach, also zu meiner Jugendzeit war das Bekenntnis, wenn man dieses rote Täfelchen kennt, hat Jesus lebt. Das war einfach das Zeugnis, da ist eine Person, die lebt. Das ist kein theoretischer Glaube. Es ist nicht der Glaube an einen Religionsstifter, sondern es ist eine Person, die lebt. Und das kommt ja in der Apostelgeschichte, was heißt, dass dieser Paulus von diesem Jesus bezeugt, dass er lebe. Das heißt, dass Jesus Christus wirklich als lebendiger Sohn Gottes, auferstanden von den Toten, lebt und handelt und letztendlich hier für die Gemeinde, das Haupt ist der Ansprechpartner, um das geht es. Es dreht sich alles um den Herr Jesus. Man hat manchmal den Eindruck in der Gemeinde, Jesus, es geht um lauter Nebendinge. Und das ist ein Riesenproblem. Der Mensch ist krankhaft religiös. Aber das Entscheidende, das zeigt Gott, indem er zeigt, es geht um seinen Sohn. Und das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Es geht um eine Person, um eine persönliche Beziehung zu diesem Sohn. Jetzt sage ich es mal vorsichtig. Es gibt Stilfragen. Es gibt Grenzen, es gibt Gewissensfreiheiten. Alle diese Dinge sind zweitrangig. Zuerst einmal steht die persönliche Beziehung zum Herrn Jesus. Man kann in allen Dingen vollständig korrekt sein und kann vollständig sich so letztendlich geben, da man sagt, etwas Untadeliges. Und es hat keinen Wert vor Gott, weil die Beziehung zum Herrn nicht stimmt. Das Entscheidende ist immer das, wie ist die Beziehung zu dieser Person. Und das ist auch der Grund, warum die Offenbarung trotz aller Warnung, und das ist ja eine massive Warnung, letztlich, um was es geht. Wenn er sagt, wer zum Beispiel diese Sünde begeht, die wir ja gesehen haben, der ist draußen, der ist weg, der ist letztendlich in der Hölle. Trotzdem allem schließt sie nicht mit der Warnung, sondern sie schließt letztendlich nochmals mit der Offenbarung Jesu Christi. Nochmals kommt das, was zentral ist, was wesentlich ist, dass der Sohn Gottes geoffenbart wird. Und er wird hier in einer besonderen Weise geoffenbart. Genauso wie die Offenbarung beginnt, wiederum ist es der Engel, der als Bote auftritt. Das heißt, Gott benutzt Mittel, er benutzt Engel, er benutzt Menschen, er benutzt zum Beispiel Menschen, die diese Bibel geschrieben haben, aber sie waren laut 2. Petrus 1, 19 unter dem Heiligen Geist. Das heißt, er hat immer ein bestimmtes Raster in seiner Hierarchie. Und das kommt hier wieder zum Tragen. Es heißt hier, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Das, was wir jetzt zwei oder drei Jahre auf jeden Fall längere Zeit studiert haben, um uns das zu bezeugen. Jetzt kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt vom Evangelium. Und zwar sagt hier die Bibel, es wird bezeugt. Und das ist etwas, das man erst begreifen muss, geistlich. Gottes Wille ist bezeugend. Ich lese den 16. Vers. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Erster Teil. Und wenn das alles bezeugt ist, dann kommt der zweite Teil, und den möchte man am zweiten Teil abhandeln. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und dann kommen die weiteren Erweisungen für die Endzeit. Und ich denke, das ist jetzt einmal ein ganz wichtiger Punkt, dass hier er sagt, ich habe euch, den Gemeinden, das bezeugt. Und jetzt kommen wir zu etwas, das wesentlich ist, auch bei dem, was wir tun. Bei dem, was wir tun, von unserem Lebenszeugnis her, von unserem persönlichen Zeugnis, vom Zeugnis in der Familie, im Beruf, vor allem, was noch draußen geht. Gottes letztendlich Art und der Wille Gottes ist nicht Überzeugung. Schon interessant. Wir sind gewohnt, da man intellektuell überzeugt. Die Leute kommen manchmal zu mir und sagen, warum sagst du nicht den Verführter und den Pfingstler und den andere Gruppe, einfach die hier in eine Falle gegangen sind, warum erklärst du es ihnen nicht einfach? Dann sage ich, was soll das? Das habe ich oft genug probiert. Das ist sinnlos, und zwar aus dem Grund, weil es geht nicht darum, jemand menschlich zu überzeugen. Man kann in geistlichen Dingen nicht menschlich eingreifen. Sonst würde niemand verloren gehen. Das würde mir jeder Mensch glaubhaft letztendlich erklären, dass er verloren geht, wenn er einigermaßen normal ist, würde sich bekehren. Und trotzdem bekehren sie sich nicht. Das ist ein Geheimnis, und zwar aus dem Grund, weil Gott eine andere Methode gewählt hat. Es geht nicht über den Intellekt. Der Intellekt, der Verstand spielt eine Rolle. Aber letztendlich hat Gott die Methode gewählt, so wie es auch am Anfang der Offenbarung steht, des Zeugnisses. Kommen wir zu einer ganz, ganz interessante Sache. Ich habe... Weil ich ganz jung im Glaube war, habe ich ein großes Buch vom, ist umstrittener Mann, aber jemand, der wirklich versucht hat, das Evangelium auch zu verkündigen. Dieser Autor, der hat letztendlich etwas gesagt, das mich völlig schockiert hat. In der Anfangsphase. Inzwischen verstehe ich es. Er hat gesagt, das Evangelium, das sieht man auch beim Paulus, und das ist auch unsere Aufgabe. Er sagt, das Evangelium ist folgendermaßen. Es wird von den von Gott letztendlich berufenen Werkzeugen, es wird von den einzelnen Gläubigen im persönlichen Zeugnis, das heißt vom Leib Jesu Christi, gemäß der Leibesfunktion, wird das Zeugnis von Jesus Christus weitergegeben. Es wird gepredigt, es wird bezeugt, es wird praktisch vorgestellt. Darum steht in der Bibel oft das Wort Heroldsruf. Also früher hat es hier in Teilwing noch den Büttel gegeben, der mit der Schelle die amtliche Bekanntmachung vorgelesen hat. So muss man sich das vorstellen. Es ist eine öffentliche Bekanntmachung. Neudeutsch, Proklamation. Man macht es einfach öffentlich bekannt. Und dann sagte der Autor, und das war das, was mich schockiert hat, und der Hörer möge es hören oder bleiben lassen, es ist sein Problem. Und er sagt, er hat recht. Aber Gottes Art ist das Zeugnis, und das muss uns klar sein. Und hier haben wir das Wort, praktisch, wo die Bibel sagt, Jesus lässt es bezeugen. Ob es jemand glaubt, dass zum Beispiel alle, die in diesen wesensmäßigen Sünde vor Kapitel 22, Vers 15 leben, dass die verloren geht oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Ob sie jetzt glauben oder nicht glauben, hat keine Auswirkung auf die Tatsache. Das, was der Herr Jesus bezeugen lässt, ist eine Tatsache und sie wird eintreten. Ob das jemand glaubt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ob jemand glaubt, dass es eine Hölle gibt oder nicht, spielt keine Rolle. Er wird dorthin kommen. Ob jemand glaubt, dass man nur durch den Herr Jesus in den Himmel kommt, das wird sich zeigen. Und zwar, es sind Tatsachen, die Gott bezeugt. Und der Hörer möge es glauben oder bleiben lassen. Das ist auch befreiend. Ich muss niemanden überzeugen. Ich muss nur bezeugen. Und das ist ganz wichtig für den Alltag, dass man bezeugt. Und das Wort, das hier steht, das ist interessant, das ist das Wort, wo im Deutschen das Wort Märtyrer davon kommt. Märtyrer ist nur ein Blutzeuge. Dieses Wort Martyreo, das steht hier in der Zeitform, das ist ein Aorist aktiv. Und zwar ein Einzelaorist. Und zwar, das bedeutet, das ist etwas Punktuelles, das begonnen hat, aktiv, zu einem bestimmten Zeitpunkt, mit der Auferstehung Jesu Christi, mit der Ausgießung vom Heiligen Geist, das begonnen hat in der Kirchengeschichte und das immer noch am Laufen ist. Das sagt die Zeitform. Es hat punktuell begonnen und läuft immer noch. Und das ist das, was Gott getan hat, was Gott durch den Heiligen Geist tut. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt auch für uns in der Endzeit. Wir werden in der Endzeit die Menschen nicht überzeugen. Wir können nicht die Welt rumdrehen. Wir können nicht die abgefallene Gemeinde zurückholen. Das können wir nicht. Da haben wir keinerlei Chance. Sondern wir müssen was ganz anderes tun. Das Mittel Gottes ist bezeugen. Wir können nur bezeugen. Wir können unser persönliches Zeugnis geben. Wir können das Zeugnis der Schrift weitergeben. So wie hier die Bibel sagt, durch den Heiligen Geist hat es begonnen. Und es wird von Gott systematisch fortgesetzt bis zu der Stunde, wo Gott sein Zeugnis zurückzieht. Nämlich Römer 11, 25 und 26, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, zieht Gottes Zeugnis zurück. Dann geht die Tür der Gnade für die Heide zu und sich aus. Und in der Zeit, aber wo das läuft, ist es wichtig, dass man sich da bewusst ist, da ist das Mittel Gottes nicht wissenschaftlicher Beweis. Nicht rhetorisch strahlende Überzeugung der Menschen, dass sie umgedreht werden. Sondern ganz einfach Zeugnis. Bezeugen. Und der Heilige Geist bezeugt es auch Menschen in einer Versammlung. Wenn das Evangelium gepredigt wird oder wenn das Evangelium als Zeugnis weitergegeben wird. Der Heilige Geist stellt sich da dazu, bezeugt es und sie möge das hören oder bleiben lassen. Das Wort bedeutet Zeuge sein. Und zwar im Aktiv, das ist ja hier aktiv. Zeugen, Zeugnis ablegen, zum Beweis dienen, beistimmen, beipflichten, bezeugen, bekennen. Das ist eigentlich das, was hier im Aktiv passiert. Passiv. Aber was trotzdem interessant war, die letzte passive Bedeutung heißt beschwören. Das heißt, mit einer bestimmten Eindringlichkeit den Menschen nahebringen. Und das ist das, was Gott letztendlich will. Ich habe euch die Stelle aufgeschrieben. Wenn ihr das seht, das spielt eine Riesenrolle in der ganzen Heiligen Schrift. Ich möchte da nochmal drauf eingehen, dass uns das klar ist. Der Herr Jesus bezeugt es durch seinen Engel. Das möge jemand glauben oder bleiben lassen. Wenn die Leute sagen, ach, ihr mit eurer Endzeitspekulation, muss sagen, interessiert mich nicht. Die können sagen, was sie wollen. Wenn der Herr das bezeugt, dass es so läuft, dann ist es Tatsache. Und dass Gott hier zum Beispiel keine Beweise liefert, das ist die Art Gottes. Paulus sagt, denn wer bist denn du, Mensch, dass du mit Gott rechnen willst, dass du vor Gott einen Beweis letztendlich willst? Wisst ihr, das ist auch Gottes Art. Wenn er die erste Seite der Bibel aufschlagt, jetzt habe ich also tief erbaut, Gott beginnt nicht und sagt, vor Uranfang der Äonen wurde Gott von Ewigkeit her und war von Ewigkeit her. Macht Gott nicht. Gott ist Gott und wir sind einmal, sagen wir mal, die armselige Geschöpfe, in der Sünde gefangen, vom Sündenfall zu Boden geworfen. Gott macht es ganz einfach. Er beginnt seine Bibel mit dem er sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, kein Gottesbeweis. Man braucht kein Gottesbeweis. Die Bibel sagt, jeder Mensch, der denkt, hat ein Gottesbeweis in seinem Herzen. Die wissen alle, dass es einen Gott gibt. Das heißt, Gott sagt einfach, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ob es der Mensch glaubt oder nicht. Wenn dann der Mensch jeden Unsinn verbreitet, jeden, über Evolution, über Schöpfung, Pini hat mir jetzt erzählt vom Studium, wie sie da dann sagen, irgendwann war ein Knall. Ja, wo kam der Knall her? Das Knall braucht man Pulver. Wo kam das Pulver her, das geknallt hat? Das ist halt auch nicht da gewesen. Wisst ihr, das ist so ein, ich sag's mal, hanebüchener Unsinn. Entschuldigung, der Ausdruck, aber das ist ein hanebüchener Unsinn, was da erzählt wird. Sondern, das ist einfach Fakt. Über jede Intelligenz steht der Universum, das sich letztendlich mit heiliger Ehrfurcht erforschen kann. Und bestimmte Gesetze und bestimmte Gesetzmäßigkeiten kann ich erforschen. Aber dahinter steht eine letzte Intelligenz. Eine letzte Intelligenz. Da müsst ihr euch einmal auseinandersetzen. Wenn nur die Erdachse nur minimal verschoben würde, würde alles verbrennen. Oder würde alles zum Eismeer werden. Das ist eine hohe Intelligenz dahinter. Und diese hohe Intelligenz, die letzte Intelligenz des Universums, sagt der Hiob, wo die Menschen jeden Unsinn glaubt haben, dass die Erde eine Scheibe ist, auf drei Ochsen steht und, ist immer interessant, die Tür zum Hades, also zum Totenreich, das ist immer ganz schlimm, da fällst du dann runter. Wenn du die Bilder siehst, wo sie gemalt haben, das war zur Zeit auch Hiobs, da siehst du, ein Hiob schreibt, das kann man nur noch mit Offenbarung erklären, die Erde ist über dem Nichts aufgehängt. Klarer kannst du mit einfachen Worten nicht mehr erklären, wie die Erde in der Schwerkraft im Weltall steht. Genial! Das heißt, die Bibel diskutiert nicht, sondern sie bezeugt. Sie bezeugt einfach, so ist es. Und das ist das, die Methode Gottes. Und das muss uns klar sein. Auch die ganzen geistlichen Dinge sind letztendlich Zeugnis und nicht Beweis. 1. Johannes 5, Vers 6 bis 9. Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus, der nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde, der Geist, das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Jetzt kommen wir zur ganz entscheidenden Aussage. Die Bibel sagt letztendlich, das Zeugnis Gottes geschieht durch den Heiligen Geist. Es geschieht durch Geist, Wasser und Blut. Geist ist keine Frage, der Heilige Geist bezeugt. Wasser ist auch keine Frage. Wasser ist ein Bild für den Heiligen Geist und durchs Blut. Das heißt, durch die Schrift bezeugt der Heilige Geist letztendlich das Blut Jesu Christi, die große Erlösung. So läuft Offenbarung. So kommt der Heilsgewissheit zustande. Wenn der Mensch dem Zeugnis Gottes glaubt und sein Herz öffnet und die Erlösung annimmt und diesem Zeugnis glaubt, dann entsteht in seinem Herzen das Zeugnis. Wenn er den Herr Jesus annimmt und trotzdem durch mangelnde Belehrung, durch Anfechtung dem nicht glaubt, hat er keine Heilsgewissheit, aber gerettet ist er trotzdem. Fakt. Aber es ist ein Zeugnis, ein ganz klares Zeugnis. Und zu Ende der Offenbarung sagt er nochmals, die Methode Gottes ist Zeugnis. Er bezeugt, er macht nichts anderes. Hebräer 2, 3 und 4, das ist auch eine wichtige Sache. Zur Zeit der Apostel und zur Zeit Jesu hat Gott mit besonderen Dingen bezeugt. Also ist jetzt auch interessant, dass in der Offenbarung am Schluss dieses Zeugnis nicht mehr kommt. Das ist nämlich vorbei. Und zwar hier heißt es, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Es geht also um die Errettung. Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt. Zum Beispiel Johannes 3,3. Es sei denn, dass du von neuem geboren wirst. Und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Das sind die Apostel. Das sind praktisch die Augen- und Ohrenzeuge, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab. Und das ist jetzt eine ganz klare Aussage. Gott hat sein Zeugnis gegeben zum Zeugnis Jesu durch die Zeichen. Und Gott hat sein besonderes Zeugnis zu den Aposteln gegeben, zu ihrem Bezeuge Jesu, wiederum durch die Zeichen. Das heißt hier, wobei Gott sein Zeugnis, also die haben der Herr Jesus bezeugt, der Herr Jesus hat sich selber bezeugt. Er hat gesagt, glaubet mir um der Werke willen. Er hat selber sein Zeugnis abgegeben. Die Apostel haben auch das Zeugnis Jesu abgegeben und Gott hat das zweite Zeugnis gegeben. Und zwar heißt es hier, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das heißt, nur für die zwei Epochen, für die Zeit des Messias und für die Zeit der Apostel, gibt Gott gezielt ein Sonderzeugnis durch Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen. Und dann redet die Bibel nicht mehr davon, sondern dann sagt sie, wir leben im Glauben und nicht mehr im Schauen. Die Zeit des Schauens ist vorbei nach der Apostelzeit, dann kommt die Zeit des Glaubens, wo der Heilige Geist bezeugt, wo es auf die Gewisse geht. Und das ist das Entscheidende. Wir dürfen auch, wenn wir Zeugnis geben oder wenn wir predigen, wir dürfen nicht auf den Verstand zielen, das ist falsch, sondern wir müssen auf das Gewissen zielen. Das hat mich immer erschüttert, der Wilhelm Busch hat das große Zeugnis gegeben, einem seiner Bücher, ich weiß nicht mal welches ist, aber egal, wo eine Kinderkirchhelferin, die war Sekretärin beim Konzern, wo die geheiratet hat. Wilhelm Busch hat die Traupredigt gehalten, aber nicht die Traupredigt hat den Chef von dem Konzern umgeschlagen, sondern was ganz anderes. Und zwar, weil die Kinderkirchhelferin war, hat der Kinderchor gesungen. Und er hat zu der Hochzeit ein Liedlein gesungen. Das Lied hat Kaiser Willig Jesus Schäflein gesungen. Und der Wilhelm Busch dann war ganz, ganz, ganz schockiert, weil er sieht, wie der Mann zusammenklappt. Er denkt an Kollaps. Na, zu ihm hat er gemerkt, er ist nicht zusammenklappt wegen körperlicher Probleme, sondern er ist zusammenklappt, weil die gesungen hat, weil ich Jesus Schäflein bin. Und dann kam plötzlich die Erinnerung, wie er als junger Mann das Evangelium gehört hat. Wie er genau wusste, was es bedeutet, Jesus Schäflein zu sein. Und dann kam der Schock dieses alten Mannes, der plötzlich gemerkt hat, da ist mir wohl etwas raus. Ich habe wohl das Entscheidende versäumt. Und das ist das Entscheidende. Wie Gott das Zeugnis nutzt, das ist nicht unser Problem. Wir haben nur den Auftrag, Zeugnis zu geben. Und Gott wird sein Zeugnis dazu geben, durch den Heiligen Geist, zur Zeit der Apostel und zur Zeit Jesu, durch massive Zeichen und Wunder, zu unserer Zeit, in der Zeit des Glaubens, wo es nicht durch Schauer geht, wird es einfach bezeugen. Wie er das macht, ist Gottes Sache. Spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich die Leute höre, was die sich bekehrt haben, bin ich meistens schockiert. Ich denke immer, da kann man sich ja nicht bekehren, wegen sowas. Und genau wegen diesen Dingen haben sie sich bekehrt. Ihr kennt das ja auch von Wilhelm Busch. Er steht hier am Ufer und guckt da rein. Und erzählt er die Geschichte, wie ein Mann auch am Bodensee ins Wasser guckt. Und dann sieht er plötzlich, und da sagt er, dann wurde es ihm klar, da stand Fritz Müller von bis Max Meyer von bis. Das sind lauter Namen. Und bei deinem Namen sieht er immer drunter eine Jahreszahl, von bis. Und dann plötzlich fährt sie in ihn rein und sagt, dann ist als das Leben eines Menschen bloß der Strich. Zwei Jahreszahlen. Dann erschrickt er. Wie sind solche Dinge, kann Gott problemlos benutzen, um zu bezeugen. Wenn ich sehe, was mir die Leute sagen, da was sie sich bekehrt haben, sind Kleinigkeiten. Wo Gott plötzlich ein Zeugnis lebendig macht, das fährt durchs Herz. Und es ist vor Gott her viel wichtiger, dass wir klar zu dem Auftrag stehen, zu bezeugen, ist der Auftrag der Gemeinde, und klar vor Gott her sehen, dass wir nicht Beweise brauchen, sondern wir nehmen das Zeugnis Gottes an, das ist auch von letzter Bedeutung. Wir wissen nicht, ob in der Endzeit nochmal massiv Druck kommt von der wissenschaftlichen Seite, dass man hier auch theologisch die wildesten Dinge erzählt. Ich habe jetzt wieder Dinge gelesen im Buch, wo sie sagen, da geht alles in die Richtung weibliche Gottheit und solche Dinge. Ja, das Hebräische meinte dem und dem gebärende Kräfte der Gottheit. Das ist die alte Schwärmerei, die hier kommt, die alte Gottlosigkeit. Man einfach sagen muss, wir müssen das annehmen, was Gott bezeugt, was er der Heilige Schrift einfach bezeugt hat. Und dann müssen wir das weiter bezeugen. Und das ist die Art Gottes. Und darum sagt der Jesus, ich habe es bezeugt. Er sagt nicht, es ist so. Es ist Fakt, sagt er gar nicht. Er sagt, ich habe es bezeugt. Jetzt sage ich dazu, man möge es glauben oder bleiben lassen. Das ist mein Problem. Aber das Problem, das Gott hier zeigt, ist Zeugnis. Eines der brutalsten Zeugnisse ist Johannes 18, 36. Wo der Herr Jesus selber dieses Zeugnis ablegt. Ich lese ab 37. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Nochmals. Der Herr Jesus ist gekommen, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Er bezeugt das, was Wahrheit ist. Und wenn ein Mensch an Herrn Jesus glaubt, dann hat er die Wahrheit. Diese Wahrheit wird nie bewiesen werden. Nie. Das müssen wir uns abschminken. Es wird nicht bewiesen, sondern der Haupt bezeugt. Entweder glaube ich an Herrn Jesus oder ich glaube ihm nicht. Glaube ich an Herrn Jesus, dann kommt zur Wirkung vom Heiligen Geist. Da heißt zum Beispiel, und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jeder Wiedergeborene, der das Zeugnis einmal annimmt und aus der Wahrheit geboren ist, der wiedergeboren ist, wird die Stimme Gottes hören, unzweideutig. Für den ist das Zeugnis kein Problem mehr. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und das ist das Problem. Was ist Wahrheit? Wer sagt, was Mord ist? Beispiel Totschlag, was ist Mord? Die Bibel sagt ganz klar, alles was Absicht ist, ist Mord, keine mildernden Umstände, gar keine. Eindeutig. Die Bibel sagt ganz klar, wer Menschen tötet, soll getötet werden. Und zweideutig. Das ist die Gesetzesoffenbarung Gottes. Gott sagt ganz klar, welche Sünde Sünde sind. Er sagt, jede Aktivität außerhalb der Ehe, Sünde. Er sagt ganz klar, Homosexualität, Sünde. Er sagt, ich sag's mal pauschal, jedes Okkulte, jede Zauberei, jede Wahrsagerei, Sünde. Das ist Gott unzweideutig. Er sagt ganz klar, was ist Wahrheit? Oder wie der Busch hat immer gesagt, das Problem ist immer, wer sagt, wer hat das Sagen, wer darf sagen, was gilt? Und das geht beim Evangelium. Wer sagt, was gilt? Und das ist dieses Zeugnis Gottes, wo Gott einfach bezeugt, das ist die Wahrheit. Ob ich das jetzt glaube oder nicht. Ich sage es immer ganz hart, wenn ich nicht wüsste, dass es einen Sündenfall gäbe und würde nur mein Intellekt einschalten, würde nur menschlich mit meinem Verstand die Menschen beobachten, dann würde ich unweigerlich zu dem Schluss kommen, da stimmt was nicht. Das stimmt was nicht. Wisst ihr, wenn ich zum Beispiel sehe, man sagt ja immer, der Mensch gut in Willen, es ist alles in Ordnung. Und wir haben genügend Nahrungsmittel, wir haben genügend Rohstoffe, wir haben alles genügend. Und die ganze Welt, letztendlich nicht in Saus und Braus, aber die ganze Welt müsste keine Not leiden. Und dann sehe ich, was auf der Welt abgeht. Mord, Totschlag, Ausbeutung, alles was auf dieser Welt bösartig ist. Und ich sage, das stimmt doch was nicht. Da stimmt was nicht, da ist irgendwas kaputt. Also Sündenfall ist eindeutig. Jetzt bezeugt die Bibel und sagt, jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder ist gefallen. Jeder ist in Adam tot in Sünder. Wer sich nicht bekehrt, fährt er nicht nur in die Hölle, sondern er richtet dann das Chaos aktiv auf dieser Erde an, auch in seinem Leben. Jetzt kommt die entscheidende Frage, entweder nehme ich das Zeugnis an oder ich nehme es nicht an. Aber das Zeugnis, dass Jesus der einzige Weg aus dieser Falle ist, entweder nehme ich es an oder nicht. Es geht nur über Zeugnis. Und er sagt hier, das ist Wahrheit. Der Jesus bezeugt ihm ganz klar, er ist die Wahrheit. Und Pilatus sagt, was ist Wahrheit? Und die zwei Dinge stehen sich gegenüber. Und da geht auch der Kampf. Wir können nur die retten, die bereit sind, und wir können sowieso nicht retten, aber wir können ihnen die Rettung bringen, die bereit sind, das Zeugnis Jesu anzunehmen. Und wir sind verpflichtet, das Zeugnis weiterzugeben. Wir haben nur zu bezeugen, sonst gar nicht. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt, dass man nicht so, wie soll ich sagen, so verkrampft, dass man denkt, wie auf uns kommt es an. Es kommt gar nicht auf uns an. Wir müssen nur treu sein und das Zeugnis weitergeben. Fertig. Offenbarung 1,5. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen. Er ist der entscheidende Zeuge. Er ist der treue Zeuge. Von Gott her treu und glaubhaft oder glaubend ist das gleiche Wort im Griechischen. Der vertrauenswürdige Zeuge könnten wir hier genauso übersetzen. Der, dem wir vertrauen können, dass sein Zeugnis stimmt. Und das Problem ist ganz einfach. Die Bibel sagt, niemand ist in den Himmel gegangen wieder und in die unterste Orte der Erde hinabgefahren, außer einem, Jesus. Er weiß, wie es im Himmel ist. Er weiß, wie es in der Hölle ist. Er lässt, oder Hölle nicht, aber das Totenreich, also Vorhölle. Er weiß, wie das ist. Er hat das Totenreich geteilt, hat die Vorhölle praktisch geschaffen. Durch seine Niederfahrt ins Totenreich. Er ist der Einzige, der alles weiß. Entweder vertraue ich dieser Person, dieser Persönlichkeit und glaube von ganzem Herzen, dass alles, was er tut, alles, was er sagt, absolute Wahrheit ist. Ich nehme das Zeugnis an, ich will keine Beweise. Wissen Sie, Gläubige sind manchmal närrisch. Die haben jetzt wieder Traktate daheim, da haben sie gesagt, irgendein Sibirien hat sie ein Loch bohrt, 3000 Meter tief, und hat die in der Erde die Leute in der Hölle gehört. Dann muss ich sagen, Leute, hört auf mit der Kinderei. Hört auf mit der Kinderei. Wisst ihr, das ist die alte Hohlwelttheorie, das ist die theologische Theorie, dass die Hölle mit im Erdinneren wäre. Das ist ja sowieso heiß. Das ist Unsinn. Sondern die Bibel sagt nicht, wo die Hölle ist, sondern sie sagt bloß, die Hölle ist. Das ist eine Dimension, die wir nicht greifen können. Und da muss man einfach sagen, wir glauben das, was Gott sagt, was der Herr Jesus sagt, und das ist gar nichts. Das ist unsere letztendlich einzige Quelle der Wahrheit. Dieses Zeugnis nehme ich an und gebe es weiter. Und das geht's. Und das ist, was er nochmals bezeugt. Er sagt, die Methode Gottes ist Zeugnis. Er sagt, der Engel bezeugt euch, was ich euch sagen will. Weder glaubt man es oder glaubt man es nicht, und wir müssen da auch bezeugen. Mir ist nochmal wichtig, dass das klar ist, das Prinzip. Johannes 15, 26. Ich denke, es spielt aber eine große Rolle in der Endzeit. Es kommt nicht umsonst in der Offenbarung am Schluss. Weil wir werden in der Endzeit, bei diesen dämonischen Wirksamkeiten, werden wir die Menschen nicht mehr neutral überzeugen können. Sondern es kommt nur noch darauf an, dass ein Zeugnis durch den Heiligen Geist lebendig gemacht, die Menschen durchs Herz trifft. Das ist entscheidend. Der sagt hier, wenn aber der Beistand kommt, der Paraklet, das Wort kann Anwalt, Tröster, alles Mögliche heißen. Das hat eine ganz breite Bedeutung. Sowohl negativ wie positiv. Also Paraklet kann jemand sein, der mich tröstet, als auch jemand, der mich verwarnt, der mich rannimmt. Also beides. Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Das ist die Botschaft. Wisst ihr, der Heilige Geist letztendlich gibt immer nur ein Zeugnis, das Zeugnis Jesu Christi, Johannes 16, 7 bis 14. Er wird mich bezeugen, sagt der Jesus. Wisst ihr, wenn ihr wissen wollt, ob der Heilige Geist wirkt, dann müsst ihr nur die Ohren aufmachen, ob der Herr Jesus bezeugt wird, dann habt ihr den Heiligen Geist. Wird der Herr Jesus nicht bezeugt, habt ihr nie den Heiligen Geist. Wer hat Sonderlehre bezeugt, Hobbys, alles Mögliche, dann ist es nie der Heilige Geist, sondern der Heilige Geist bezeugt immer im Zentrum Jesus. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wo Jesus im Zentrum ist, dort ist der Heilige Geist. Wo Jesus nicht im Zentrum ist, Entschuldigung, da ist nicht der Heilige Geist. Das kann noch so fromm sein. Es kann noch so schön sein. Es kann mir noch so gefallen von der Seele her. Es ist nicht der Heilige Geist. Wenn ich wissen will, ob der Heilige Geist wirkt, ich setze mich rein, ich komme in eine neue Versammlung, war ich noch nie. Dann mache ich die Ohren auf und höre. Was wird bezeugt? Was ist im Zentrum? Jesus, das vollkommene Opfer, sein Blut, Jesus allein oder was anderes? Hörst du noch eine Viertelstunde, weißt du, wo du bist? Ist gar keine Frage. Zeugnis des Geistes ist er. Jetzt sagt er aber gleichzeitig, und ihr Gläubiger, ihr werdet das Zeugnis wiederum weitergeben. Ihr werdet das Zeugnis annehmen und weitergeben. Und jetzt kommt auch das Zeugnis der Offenbarung. Der Herr sagt, ich bezeuge es den Gemeinden. Das ist genau der Vorgang, wo praktisch Gott, das die Gemeinde aufschreiben hat lassen, durch einen Engel übersandt und durch den Heiligen Geist inspiriert. Und jetzt kommt die Frage, wer will? Wer will es annehmen? Wer nimmt es? Wer akzeptiert es? Und er gibt es weiter. Das muss uns klar sein. Auf diese Art und Weise läuft das ganze Evangelium. Johannes 5, 39. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Auch die ganze Heilige Schrift ist ein ungeheures, riesiges Zeugnis der Person Jesu Christi. Und der Heilige Geist macht auch dieses Zeugnis lebendig. Selbst Luther, in alle seine Verirrungen, hat es gewusst. Er hat schon gewusst, dass der Engel des Herrn der Herr Jesus ist. Er hat gesagt, alles, was Christum treibt, ist echt. Und das ist so. Da ist der Heilige Geist, nimmt die Schrift, bezeugt Jesus. Und dann plötzlich wundert sich ein Gläubiger. Er liest die Bibel, fördert sie 20 Mal gelesen, ist nichts passiert. Und plötzlich liest er die Bibel, wenn er offenes Herz hat, das Zeugnis anzündet. Und plötzlich findet er auf jeder Seite Jesus. Wo er hinguckt, sieht er die Person Jesu. Vorgebildet, abgeschattet. Alles, was man sich vorstellen kann. Der Heilige Geist und die Schrift haben immer etwas, sie bezeugen der Herr Jesus. Johannes 21, 24. Ist ja nicht nur sonst auch alles beim Johannes. Bei dem Jünger, der die Offenbarung geschrieben hat. Denn das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt. Und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Da steht nicht, das ist die Wahrheit, glaubt sie unter allen Umständen. Da steht, er hat es bezeugt. Wer es hören will, der höre. Das ist auch das, wo man dann in der Offenbarung dann kommt. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer will, der kann. Wer nicht will, soll es bleiben lassen. So hart ist das. Wisst ihr, da kommt ja der Hurengeist her in der Endzeit. Also Hurengeist, die Erfüllung, daher geistliche Hurerei, dass man den Menschen nachläuft. Dass man mit allen Mitteln Menschen versucht zu überzeugen. Das macht der Heilige Geist nicht. Sondern der Heilige Geist bezeugt, macht es lebendig und wer es nicht hören will, der riskiert Verstockung. Der Heilige Geist wird weiter. Und die Bibel sagt ganz klar, massiv redet Gott zu einem Menschen dreimal. Mit zwei oder drei Zeugen im Mund. Dann unter Umständen ist es vorbei. Das muss uns klar sein. Gott ist nicht so wie wir, dass er den Menschen nachläuft. In der Urgemeinde war es so, dass die Leute froh waren, dass sie in die Gemeinde kommen durften. Das war der Normalzustand. Und heute ist so, die Christenheit läuft den Leuten nach, dass mich ekelt an, sage ich ganz ehrlich. Aber das ist nicht das Zeugnis Gottes. Das Zeugnis Gottes ist völlig anders. Gott akzeptiert nämlich auch den Wille des Menschen, ob er will oder nicht. Apostelgeschichte 20, 24. Paulus, der große Apostel und das Vorbild für uns. Was macht er? Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Da steht wörtlich Seele. Wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Also Paulus sagt auch, mein Auftrag war zu bezeugen. Es ist einfach zu sagen, so ist es. Wisst ihr, da kommen dann die Leute und sagen, ja, jetzt muss man das beweisen. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin in gewisser Weise ein Gegner von Büchern, die versuchen, mit aller Gewalt Evolution zu widerlegen und mit Gewalt alles zu beweisen. Man braucht es nicht beweisen. Man muss sagen, guck her, Gott bezeugt es, du kannst es glauben, du kannst es bleiben lassen. Für bestimmte Personengruppe mag das auch recht sein. Aber wenn jetzt zu mir jemand sagt, zum Beispiel, so wie sie zum Wilhelm Busch gesagt hattet, woher hat Adam, Kein sei Frau, nachdem Adam und Eva bloß zwei Kinder hatten. Der Wilhelm Busch hat gesagt, am Anfang hat er da auch noch mitgespielt. Da hat er noch drauf geantwortet. Und am Schluss hat er gesagt, hör auf, das ist doch gar dein Problem. Dein Problem ist doch ganz anders. Gott bezeugt es, das ist so. Damals war Geschwister-Ehe noch erlaubt, bis die Menschheit sich ausgebreitet hat. Er sagt ganz klar, wie das alles ging, sagt die Bibel nicht. Er sagt, die Frauen waren da, die Männer waren da aus. Und was ganz entscheidend ist, er sagt dann zu deinen Leuten, dein Problem ist nicht, wo kein sei Frau her hatte. Dein Problem ist dein Nachbar. Und er sagt, dann wird die Leute Platz. Ich sage, im Prinzip ist so, mein Problem ist mein Nachbar, nicht wo kein sei Frau her. Ich sage es mal vorsichtig, es geht immer um meine Haut, um meinen Kopf. Und wenn das ein Mensch begreift, es geht um mich persönlich, um meinen Kopf, dann nennt man das Zeugnis Gottes völlig anders an, fängt nicht da rum zu diskutieren. Johannes 8, Vers 18. Ich sage jetzt nicht, dass man nicht um Menschen kämpfen soll, auch im Gebet. Aber es ist falsch, ihnen nachzulaufen. Sondern Gottes Methode ist Zeugnis. Wer es hören will, der höre es. Wer es nicht hören will, der höre es nicht. Lässt du mal die Biografie von Georg Müller, dem Waisenhausvater. Er hat das sogar in aller Härte mit seinen Waisenkindern gemacht. Das muss man einfach sehen. Viel mehr humanistisch geprägt, als wir ahnen. Vers 18. Ich bin, der ich von mir selbst Zeugnis gebe. Und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Das heißt, müsst ihr euch so vorstellen. Gott, der Vater, gibt dem Herr Jesus das Zeugnis, die Werke. Der Herr Jesus bezeugt es selber, indem er es tut. Und der Heilige Geist schreibt es auf in der Bibel und macht es lebendig. Dreifaches Zeugnis. Eindeutig. So arbeitet Gott. Bitte, wenn dann jemand sagt, ich kann nicht glauben, dass Jesus auf dem Wasser gelaufen ist, dann muss ich sagen, ist dein Problem. Interessiert überhaupt niemand. das glauben kannst. Ich will dir auch nicht beweisen, interessiert überhaupt niemand. Ob die Kinder Israel durchs Wasser gegangen sind, ob da ein Wind kam, interessiert kein Mensch. Das ist alles dummes Zeug. Die Bibel sagt ganz klar, Gott tat es, dass das Wasser auseinanderging und dann sind sie durchgelaufen. Wenn du Gott glaubst, dann glaubst du diesem Zeugnis. Wenn du Gott nicht glaubst, dann lässt halt bleiben. Und wenn die Bibel sagt, dass der Jesus auf dem Wasser gelaufen ist, dann ist er halt auf dem Wasser gelaufen. Ob du das glaubst oder nicht, interessiert überhaupt niemand. Was ist das für ein Problem für den Schöpfer, der alles geschafft hat, auf dem Wasser zu laufen? Ich sage mal vorsichtig, ist eine relativ kleine Übung. Angesichts dessen, dass jemand das Universum schafft. Da ist ein bisschen vom Wasser laufen wohl eine kleine Übung. Also musst du das einfach mal sehen. Das ist wie kleinkariert ein Mensch denkt. Und die Frage ist immer, nehme ich das Zeugnis Gottes an oder nehme ich es nicht an? Jetzt kommt ein hochinteressanter Gedanke. Misch da raus, gebe ich ganz offen zu. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, vielleicht der richtige Ausdruck. 1. Korinther 1, Vers 6. Da sagt Paulus eigentlich was Hochinteressantes. Ich lese mal ab Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort, in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch befestigt worden ist. Jetzt kommen wir zu einer ganz entscheidenden Aussage, die kommt gleich dahinter. Er sagt, die Gnade Gottes letztendlich wurde euch verkündigt, sie wurde in euch befestigt. Das heißt, es ist durch den Heiligen Geist etwas geworden, dass ich das Zeugnis Gottes massiv annehmen kann und das in mir befestigt wird. Und jetzt kommt die Folge. So dass ihr, das ist nämlich die Folge davon, keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Dann ist die Fülle Jesu Christi da. Vielfach passiert nichts, wenn man das Zeugnis Gottes einfach nicht annimmt. Und sobald man das Zeugnis Gottes annimmt, äußert sich Gott durch Gnadeerweisungen, durch Wirkungen des Heiligen Geistes. Letztendlich, indem er hier auch dann das Nächste macht, dass der Herr Jesus nämlich erwartet wird, dass Offenbarung geschieht, dass der Herr Jesus von ganzem Herzen erwartet. Das ist alles Wirkung des Zeugnisses. Geschwister, mir ist jetzt mal klar geworden, es hängt alles davon ab, wie ich das Zeugnis Gottes annehme. Und wenn ich das einmal ziehe, liest die Bibel völlig anders. Die liest sie völlig anders. Du liest und sagst, hier schreibt jemand, der lebendige Gott, der für sich behauptet, dass dieses Wort Theopneustos, Gott gehaucht ist, also inspiriert, von Gott gegeben, von Gott selber eingehaucht. Und jetzt nehme ich einfach das Zeugnis an. Und wenn ich das Zeugnis annehme, passiert etwas, dann bezeugt der Heilige Geist, dass es richtig ist, und dann macht es lebendig, und dann kommt die Wirkung. Und viele Gläubige haben keine Wirkung, weil sie das Zeugnis in Wirklichkeit gar nicht annehmen. Darum kommt keine Wirkung vom Heiligen Geist. Aber mir ist das vollkommen klar, warum Gott es nochmals aufgreift am Ende der Offenbarung. Weil es eine ungeheure Rolle spielt, dass bezeugt wird. Wisst ihr, dann machen wir das Tollste. Wisst ihr, wenn ich sehe, wie die Gläubiger aufmarschieren, wenn zum Beispiel jemand kommt, der wissenschaftlich was beweist, muss ich sagen, schon toll, gefällt mir auch, wenn man so mal was macht. Aber eigentlich müssten sie so aufmarschieren in solchen Schwärmen, wenn Gläubige kommen, die bezeugen, dann müssten sie kommen. Wenn das Zeugnis lebendig wird, dann müssten sie kommen. Das ist schon wie das politische Hirn. Das ist zu hirnlastig in der Hinsicht. Wo der Teufel nicht ungestraft, Strafe tut es eigentlich Gott, aber der Teufel wird es ausnutzen. Jetzt kommen wir noch zu einem ganz, ganz heiklen Punkt. Den möchte ich am Schluss von dem kleinen Exkurs in Richtung Zeugnis doch nicht verhehlen. Römer 8, 16. Ich lese, Schlachten wird jetzt richtig übersetzt. Dort heißt es, der Geist, also der Heilige Geist, der Geist selber gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Da steht wiederum das Wort, das hier für Zeugnis steht, das Martyreo, und da steht noch Sühn davor. Und Sühn heißt mit. Heißt, die Bibel sagt hier, das ist mir, du weißt es, das sind wir in die Falle gegangen. Wir sind in die Falle gegangen. Wer uns das Alte beibracht hat, dass der Heilige Geist wie eine Lampe Heilsgewissheit in meinem Herzen wirkt, das stimmt nicht. Irrlehre. Sondern die Bibel lehrt, dass der Heilige Geist zusammen mit meinem Geist bezeugt. Das heißt, Heilsgewissheit ist etwas, wo ich das Zeugnis Gottes für mich annehme und so wird es erzeugt. Ich nehme das Zeugnis an, das ist ein Doppelzeugnis. Sobald ich das annehme, ist die Heilsgewissheit da. Wenn ich jetzt durch Anfechtung, ich sage es ausdrücklich, durch Krankheit, durch alles Mögliche, hoffentlich nicht durch Unglaube, aber wenn ich durch irgendwelche Einflüsse das Zeugnis zurückziehe, dann mangelt mir Heilsgewissheit. Ich habe eine alte Frau, die ich in Taifinger kannte. Ein strahlendes Gotteskind, ohne Frage. Eine der gläubigsten Frauen in ganz Taifinger. Ich könnte euch den Namen sagen, sage ich aber. auf jeden Fall eine sehr gläubige Frau. Und ich bin oft in die Familie gekommen und habe oft Kontakt gehabt. Und dann ist es passiert, dann kam eine Operation. Eines Tages habe ich mit der Frau geredet, und dann ist mir aufgefallen, wie depressiv sie ist, wie traurig. Seit sie operiert worden ist, ist die Heizgewissheit. Ist mir klar, aber Geist, Seele, Leib, Zusammenhang. Sie konnte das Zeugnis nicht mehr fassen. Wenn man jetzt seelsorgerlich, wenn man denen zeigt, dass letztendlich das nur annehmen, das Zeugnis ist, dann kommt es zurück, ein paar Monate später war es wieder strahlende Gesicht da, da war es wieder da, das Zeugnis, da war die Krise vorbei. Aber wir müssen uns bewusst sein, es ist immer Zeugnis. Wenn Gott mir was bezeugt, wenn Gott zum Beispiel sagt, so viele ihn aber aufnahmen, Johannes 1, Vers 12, wenn ich der Herr Jesus aufnehme, ernstlich, denen gibt er praktisch, da steht Exousia, Vollmacht. Das heißt, sofort das Recht, Gottes Kinder zu werden, steht noch in der Zukunft, weil es dort nicht möglich war, der Geist war nicht ausgegossen. Aber jeder, der Herr Jesus aufnimmt, dem gibt er sofort Macht, Gottes Kind zu werden. Es bricht sofort durch. Und ich glaube, das Zeugnis, dann stellt sich die Heilsgewissheit ein. Tatsache. Das heißt, es spielt eine riesige Rolle für mein persönliches Leben, auch in der Endzeit, auch für Befreiung, auch für Sieg, für Überwinden, ob ich das Zeugnis annehme. Wenn Gott was sagt, muss ich das Zeugnis akzeptieren. Wisst ihr, was das nämlich ist? Mir wird das immer bewusster. Wenn ich das Zeugnis nicht annehme, was behaupte ich dann ja indirekt? Und die Bibel sagt es ganz knallhart. Sie sagt, du machst Gott zum Lügner, wenn du das nicht tust. Das ist genau das gleiche Theologie. Wie lange ich da kann. Es gibt kaum einen Pinsel, der so das Fleisch pinselt wie Theologie. Habe ich lange nicht erkannt. Und zwar aus einem ganz einfacher Grund. Im Prinzip macht sich der Mensch auch in der Theologie zu Gott. Weil er sagt, die Offenbarung Gottes. Die katholische Kirche als erste angefangen. So gewaltig und so kompliziert. Die versteht ihr gar nicht. Also wenn ihr das Buch lest, das versteht ihr nicht. Ihr braucht die theologische Erleuchtung. Und da kam sie dazu, hat Dogmen erfunden, hat bestimmte theologische Formeln erfunden, die sowieso kein Mensch versteht. Und wenn du in diesen Formeln dich bewegst, dann bist du rechtgläubig. Wenn du dich bei einem Theologen nicht in deine Formeln bewegst, bist du ein Ketzer. Wo ich immer deine Brüder gesagt habe, teilweise auch zu führende überregionale Leute, ich verweigere jede theologische Formel, ich benutze nur noch den Wortschatz der Bibel, weil ich glaube, dass Gott sich besser ausdrücken konnte wie ihr. Und da hast du mal baff. Da hast du mal keinen Schock. Ja, das kann doch nicht sein, dass jemand Theologie ablehnt. Ich sage, ich lehne nicht Theologie ab, sondern ich lehne diese Formel ab. Ich sage, wenn Gott etwas sagen wollte, hat es in der Bibel genau so geschrieben, dass es ein Einfältiger versteht. Und jede Wahrheit, die ich nur ausdrücken kann mit einer theologischen Formel, ist eine Irrlehre, sage ich von vornherein. Weil Gott hat es so geschrieben, dass es ein Einfältiger verstehen kann. Das ist einmal der entscheidende Punkt. Gott schreibt so, dass wir überhaupt nicht irre können. Gott kann sich besser ausdrücken wie wir. Und vielfach steckt der Hochmut dahinter, dass man sagt, Gott hat es zwar ausgedrückt, aber wir können es besser. Das ist nichts anderes wie Hochmut. Wisst ihr, entweder nehme ich das Zeugnis ganz einfältig an oder ich nehme es nicht an. Das ist die Frage. Und er geht jetzt hin und sagt ganz einfach, er hat seinen Engel gesandt und er soll jetzt für die Gemeinden bezeugen. Das heißt, Gott bedient die Gemeinde nur über Zeugnis. Das heißt, es wird bei uns nur so viel passieren in unserer Gemeinde, inwieweit wir das Zeugnis Jesu Christi annehmen und dann ausleben. Wisst ihr, ich habe festgestellt, der Mensch ist haltlos religiös. Wenn du dem Menschen seine religiöse Vorstellungen auslebelst, der kommt auf die tollste Idee, was Religion, was das bewirkt. Wisst ihr, die ganze Lehre, darf ich mal ein paar Lehre zeigen, einfach um's deutlich zu machen. Die Lehre, bedecke mich mit deinem Blut. Und dann der Glaube, sobald ich das bete, Herr Jesus, bedecke mich mit deinem Blut, dann bin ich geschützt gegen Finsternismächte. Wisst ihr, was das ist? Mal ganz böse sagen. Härtester Aberglaube. Härtester Aberglaube. Und du findest heute noch Brüder, die können da nicht drüber wegkommen, dass man ihnen sagt, das ist Aberglaube. Das seid ihr schon im okkulten Randgebiet. Ihr glaubt mystisch, wenn ihr eine Formel aussprecht, dass das Blut euch bedecken soll, Herr, habt ihr einen Panzer. Lehrt es die Bibel? Nie im Leben. Die Bibel lehrt, dass ich die Waffenrüstung des Christus anziehen soll und in ihm bleiben soll und dann bin ich vollkommen geschützt. Sie lehrt keine Blutsbedeckung, sondern sie sagt, die Bedeckung mit dem Blut deckt die Sünde zu. Das ist nur Gott gegenüber, nicht gegen den Teufel. Wisst ihr, das sind so typische mystische Lehren. Und du kannst, wenn du mit den Leuten redest, auch wenn vorne Brüder stehen und Einleitung machst, ganz gefährlich. Da gibt's Leute, die glauben allen Ernstes, wenn sie vorne hinstehen. Ich habe es mitgemacht. und sagen, wir sind im Namen Jesu versammelt, die können keine Versammlung beginnen, ohne zu sagen, wir sind im Namen Jesu versammelt. Warum glauben sie das? Ganz einfach. Sie glauben, sobald sie diese Formel sprechen, ist der in der Mitte. Schmackie. Okkultismus. Schmackie. Sobald ich glaube, durch eine Formel kommt der Herr Jesus in meine Mitte, der Gemeinde ist Schmackie. So gibt es unendliche Potenziale in der Gemeinde, wo der Teufel langsam sie versucht abzudrängen in den Okkultismus, in die Mystik, in die Schwärmerei, wo in Wirklichkeit Gott was ganz anderes macht. Er sagt, wo zwei oder drei sind, bin ich in ihrer Mitte. Wo zwei, drei Gläubige sind, ist er da. Ob ich das spüre oder nicht, ob ich eine Formel sage oder nicht, spielt gar keine Rolle. Die Frage ist nur, ob ich das glaube, was Gott bezeugt. Sag ich ja dazu oder nicht? Das entscheidet sich alles. Darum ist es viel einfacher. Sobald ein eifältiger Mensch die Bibel liest, das glaubt, annimmt und auslebt, passiert. Natürlich muss ich bestimmte Regeln der Schrift einhalten. Ich muss gucken, der Unterschied von Israel und der Gemeinde ist klar. Israel hat andere Verheißungen wie die Gemeinde. Muss man einfach sehen, ein paar Regeln muss ich schon einhalten. Aber im Prinzip bezeugt Gott für die Gemeinde, glasklare Dinge. Braucht man gar nicht reden. Das nächste. Was hier der Herr Jesus bezeugt, da steht das griechische Wort ego eimi. Und das ist nichts anderes wie ich bin. Und das ist hier wieder aufgegriffen. Er sagt hier, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und wenn ihr das jetzt mal anguckt, dieses Wort, diese Formulierung kommt die ganze Zeit, immer bei Johannes. Und das ich bin, das ist nichts anderes, was in 2. Mose 3, Vers 14 geschrieben steht. Als die große Offenbarung alttestamentlich passiert, und zwar, hier heißt es, und Gott sprach zu Mose, ich bin der ich bin. Das ist praktisch alttestamentlicher Gottesname, wo Gott sagt, sein Name ist, man könnte es auch übersetzen, der ewig Seiende. Darum haben manche Bibel, vor allem jüdische Bibel oder aber auch die Brüder aus der Brüderbewegung, lesen, wo Jehova steht, lesen sie oft der Ewige. Manchmal, wenn ihr euch wundert, wenn jemand der Ewige liest, dann ist es ganz einfach. Dann ist er entweder jüdisch geprägt oder kommt er von den Brüdern. Das ist immer das, wenn man dort, wo Herr steht oder wo Jehova steht, immer ewiger liest. Aber das ist auch gar nicht falsch, weil ich bin, der ich bin. Das ist hier gemeint. Und wenn der Herr Jesus hier jetzt hingeht und im Johannesevangelium zum Beispiel sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin gewesen, bevor Abraham war. Ich bin die Tür zu der Schafe. Ich bin der, der euch Leben im Überfluss gibt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Da sagt er letztendlich nichts anderes, weil ich bin die Offenbarung des lebendigen Gottes. Und das, was wir hier haben, ist nichts anderes wie eine Fortsetzung. Wo er sagt, ich bin noch viel mehr. Wo er hier sagt, ich bin auch die Wurzel Davids. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Das ist ein Titel Jesu. Aber er bindet es immer ein in das Ich Bin. Und das Ich Bin bedeutet letztendlich der lebendige Gott, die Offenbarung des lebendigen Gottes ist Jesus Christus. Er ist der Gott des Alten Testamentes, muss uns klar sein. Er ist der Ich Bin. Er ist Yahweh. Er ist Jehova. Das ist das, was mich immer tief erschüttert hat. Wir wissen vom lebendigen Gott gar nichts. Und Johannes 1 sagt ja ganz klar, von Vers 14 bis 18, dass der Herr Jesus die einzige Offenbarung des lebendigen Gottes ist. Er war im Schoß des Vaters. Niemand hat nur das Geringste an Ahnung gehabt vom lebendigen Gott. Auch die ganze Offenbarung des Alten Testaments ist letztendlich vom Herr Jesus. Und deswegen hier wieder steht, ich bin, damit zeigt er an, er ist der Gott des Alten Testamentes. Und er ist alles das, was er hier sagt. Er ist der Retter, er ist der Erlöser, er ist der uns die Fülle gibt. Er ist das, was von Gott her für uns vorgesehen war. Er ist das Ein und Alles. Und der Heilige Geist bezeugt nichts anderes wie diese Dinge. Jetzt müssen wir uns einfach bewusst werden. Wenn Gott so, darf ich es mal fast ketzerisch sagen, wenn Gott so christozentrisch ist, so christusorientiert und uns dauernd das Zeugnis von Jesus gibt durch den Heiligen Geist, wenn Gott immer nur auf seinen Sohn verweist, auf dem Berg, wo er heißt, dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören, wo bei der Taufe der Heilige Geist kommt und wieder bezeugt, dies ist der Sohn. Wenn man das sieht, dann muss uns klar sein, dann kann unser geistliches Leben, auch in der Endzeit, und unser Leben, ihre Gemeinde, sich nur um den Herr Jesus drehen, und zwar als radikale, sagen wir mal, Ausrichtung. Das ganze Zeugnis Gottes geht auf diesen Ich Bin. Jetzt haben wir wieder hier, wo es heißt, ich bin die Wurzel. Das Wort Wurzel, das heißt Ritza, bedeutet also auch heilkräftige Wurzel.
Die Bibel sagt immer, der ersandte sein Wort und machte sie gesund. Das heißt, hier ist das Wort schon Heilung drin. Einfach die Grundlage bildende Teil. Grundlage, Ursprung, Quelle, Abstammung, Stamm, Grund, Reis, Spross, Nachkommenschaft. Also das Tiefste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Er ist letztendlich die Wurzel auch jeder Errettung. Wenn man jetzt mal das anguckt, ich möchte nur zwei Stellen lesen. Römer 15, Vers 12. Und wiederum spricht Jesaja: Es wird kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Und dann sagt er, der Gott der Hoffnung. Aber dieser Gott der Hoffnung, der Vater im Himmel, hat letztendlich dieser Welt, den Heiden, den Nicht-Juden, genauso wie die Juden, nur eine einzige Hoffnung gegeben, die ist der Jesus. Und das ist diese Wurzel. Die einzige Wurzel, dass ein Mensch überhaupt Hoffnung in dieser Welt haben kann, ist der Herr Jesus. Und das Heil kommt aus den Juden, aus Isai, aus dieser Stammeslinie. Das muss uns klar sein. Das ist auch die Blasphemie. Wisst ihr, dass wir uns richtig verstehen. Ein Gläubiger kann nie gegen Israel sein. Ist ausgeschlossen. Ein wahrer Gläubiger sieht immer, das Heil kommt aus den Juden, aber ist trotzdem kein Israel-Fanatiker. Weil er ganz genau sieht, dass zwei Drittel verführt wird, wie wir studiert haben. Er sieht, dass die im Antichristen letztendlich auf den Leim geht. Und dass nur ein Drittel gerettet wird, einen Tag. Aber trotzdem, das Heil kommt aus den Juden. Und wir müssen uns bewusst sein, die einzige Hoffnung für die Menschen ist der Herr Jesus. Wenn man mit den Menschen redet, muss man ihnen sagen, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Wir brauchen den Leuten keine Programme machen, wir brauchen denen nichts erzählen. Wisst ihr, das ist alles Unsinn. Die Welt wird ihren Weg gehen und ihr Weg geht ins Verderben. Das sagt die Bibel ganz klar. Die Erde liegt im Argen, das ganze Universum. Aber der Herr Jesus selber, er ist das Einzige, was dieser Welt Hoffnung gibt. Ich habe jetzt wieder mit Leuten gesprochen, die schwere Wege gegangen sind. Wenn du mal siehst, was die bezeugen, die sagen, ich war in der Welt, ich sage mal vorsichtig, etabliert. Und dann kamen ganz schwere Wege, ich hätte keine Chance gehabt. Ich habe da Jesus kennengelernt, ich habe mich bekehrt. Jetzt plötzlich bin ich in der Lage, Dinge zu bewältigen, die sind für mich unfassbar. Einzige Hoffnung. Wenn man Menschen, wenn ein Mensch mir 100 Sachen sagt, was brauche ich, dann müssen wir 100 Mal immer das Gleiche sagen. Was brauche ich? Jesus. Und das ist auch das Drama, dass heute in der Gemeinde, das ist für mich ein ganz, ganz übler Akt, dass heute in der Gemeinde immer mehr Bindungen sind und dass die Menschen immer mehr dem ausweichen. Die Bibel sagt nochmal ganz klar, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Das heißt, der Herr ist bereit, die Menschen frei zu machen, wenn man will. Bloß man will nicht. Das ist das Problem. Man nimmt das Zeugnis nicht an, dass der Herr frei macht. Ich habe festgestellt, jeder, der das Zeugnis annimmt, ich hab ganz harte Fälle gehabt. Und sobald jemand das Zeugnis wirklich annimmt, kam Befreiung. Ich rede jetzt nicht von Krankheit, das wäre ja Wunder, Krankheilung. Das meine ich jetzt. Ich meine wirklich eine Bindung. Bindung, Sünde. Herr macht die völlig frei, wenn man das Zeugnis annimmt. Also wenn ich in der Bibel lese, Johannes 8, 36, wenn jemand wirklich die Wahrheit sucht, wirklich der Herr Jesus annimmt, dann wird er ihn völlig befreien. Wenn ich das glaube, ja, was mache ich dann? Jeder normale Mensch, und der merkt, dass er gebunden ist, flieht zum Herr Jesus und sagt, mach mich frei. Und dann passiert, sobald ich das Zeugnis annehme. Und das passiert nicht, wenn man das nicht mehr glaubt. Man predigt auch nicht mehr das Erlebnis. Man muss das Erlebnis predigen, in einer gesunden, nüchternen Weise. Man muss dem Menschen sagen, du musst ihm begegnen. Er macht dich frei, sobald du es annimmst. Wisst ihr, in dem Wahn, ich habe den auch mal gehabt, in dem Wahn, die Schwärmerei abzuwehren, habe ich lange Zeit Hemmungen gehabt, das Erlebnis zu predigen. Das ist falsch. Du musst den Leuten sagen, du kannst ihm begegnen. Heute kann er dich frei machen. Heute. Du kommst in eine Versammlung rein und er kann dich frei machen. Heute. Du kannst hier rausgehen ohne deine Bindung. Du kannst heimgehen, fällst auf deine Knie, rufst der Rettername Jesus an, wirst frei sein. Es geht. Und das ist das, was hier vom Zeugnis her da ist. Er ist die einzige Hoffnung der Heiden. In Offenbarung 5,5 bei der Anbetung wird es nochmal aufgegriffen. Und ich möchte etwas betonen. Alles, was in der Bibel über Anbetung läuft, ist letztendlich höchste Offenbarung. Das ist Wesen Gottes. Und wenn die Bibel das so beschreibt, dann hat das einen tiefen Grund. Er sagt hier, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und jetzt wird nachher praktisch erklärt, was hat er denn getan? Was war das Überwinden? Ab Vers 9, wo es dann heißt, du bist geschlachtet worden, du hast uns vor Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Hast uns zu Königen und Priestern gemacht. Das ist der entscheidende Punkt. Die Bibel bezeugt, er ist die einzige Hoffnung. Und das, was er getan hat, wo er im Himmel dafür angebetet wird, ist die Erlösung durch Jesu Blut. Wissen Sie, ich sage es nochmals. Alle Probleme, die ein Mensch hat, ich rede jetzt nicht vor organischer Krankheit, das ist was ganz anderes. Die kann Gott auferlegen, damit sie tragen muss und alles mögliche. Stand der Wille Gottes. Aber ich rede jetzt ausdrücklich von allen geistlichen Problemen in jeder Beziehung. Die letztendlich hat von Gott her bloß eine Lösung. Da gibt es bloß eine Lösung. Die hier. Die Hoffnung der Heide. Jesus Christus und sein Blut. Wenn wir von dem weggehen, dann sind wir ruckzuck beim anderen Evangelium. Das geht so schnell können wir gar nicht gucken. Jetzt sind wir plötzlich beim ganz anderen Evangelium. So, plötzlich bei einem Halbevangelium, wo sagt, suche Jesus und sein Licht, Komma, und. Und das Komma soll es unten ein bisschen abmildern, aber dahinter kommt und. Die Bibel bezeugt Jesus allein, wenn er hier sagt, er ist diese Wurzel, dann zeigt er ganz klar, er ist die Wurzel Davids, er ist die einzige Wurzel Israels, er ist die einzige Wurzel der Heide, er ist die einzige Wurzel dieser Welt, wo sie letztendlich drauf zur Ruhe kommen kann. Er ist der einzige Platz, also einmal die Wurzel im Sinn von auch Platz, wo man zur Ruhe kommen kann, wo die Seele zur Ruhe kommt, wo Friede ist mit Gott, wo ein Mensch wirklich in sich zur Ruhe kommt, wo er Friede findet, Vergebung der Sünde. Wenn er das nicht findet, schaus. Wieso würde da die Leute nahebringen, sie sollen fromm werden? Das ist immer schwierig mit den Kindern auch. Gell? Was soll ich denen sagen? Ich muss ihnen ganz klar sagen, du hast keine Chance. Du fährst gegen die Wand. Du kannst machen, was du willst. Du kannst mit deinem Trotzkopf versuchen, was du willst. Du gehst unter. Wisst ihr, wenn du seelsorgerlich mal nur statistisch zeigst, wie man untergeht, wer jetzt Seelsorge tätig ist, weiß, was der Mensch ist. Wie er untergeht, sobald der Mensch seinen Gewaltkopf durchsetzt, geht er unter. Ist keine Frage. Die Bibel lehrt, dass nur eine Hoffnung gibt, der Herr Jesus. Und sie sagt, diese Leute, die Hoffnung auf den Herr Jesus setzen, sind Sklaven Jesu Christi. Sie haben sich unterworfen. Das hat mein Bruder gesagt, das werde ich nie vergessen. Wo ich das erste Mal gepredigt habe, da man sich dem Herr Jesus unterwirft und das Zeugnis ein Mensch, kam er zu mir und gesagt, ich habe glaubt, das hat nur der Islam. Er glaubt, Christentum geht ohne Unterwerfung. Aber es ist eigentlich nichts anderes wie ein ganz kindliches, einfaches Unterwerfen unter die Herrschaft Jesu Christi und dann hast du diese Wurzel. Das zweite Wort heißt Spross, das heißt Genus. Da kommt schau das Wort eigentlich, Geburt, Abstammung, Herkunft, Ursprung, Geschlecht, Familie, Stamm, Sippe, Blutsverwandtschaft. Also geht's auf Geburt. Das ist auch schon vorgeschattet. Wiedergeburt, das ist keine Frage. Ich möchte nicht bis in alle Tiefe hier ausloten, weil das Wort ist sehr breit. Aber was ganz wichtig ist, es gibt im Alten Testament das gleiche Wort, also nicht griechisch, sondern hebräisch, auch wo das Wort Spross benutzt wird. Auch im Sinne von Nachkommenschaft. Und zwar, das Wort heißt Zemach. Das ist ein Titel Jesu Christi. Wenn er hier sagt, er ist der Genus im Griechischen, dann meint er alttestamentlich, er ist der Zemach. Und dieser Zemach, wenn man den anguckt, dann begreift man plötzlich, da ist ein Zusammenhang zwischen Altem und Neuen Testament, wo er am Schluss von der Offenbarung nochmal sagt, ich bezeuge euch, hier ist die einzige Hoffnung der Menschen, das einzige, was sie zur Ruhe kommen können, Jesus Christus. Und dann bezeugt er das nächste, hier ist der Zemach. Und das bedeutet praktisch, das Sprossen, was hervorsprost und wächst, bildlich gesehen ist das eine Nachkommenschaft, in individuellem Sinne, speziell Davids, ein Spross der Gerechtigkeit. Und die Bibel sagt ganz klar, es ist praktisch der Titel vom Messias. Und wenn man das in Ruhe anguckt, dann sehen wir, in Jesaja 4, Vers 2 beginnt es. Also diese Stelle ist ausdrücklich eine Parallelstelle zu diesen Begriffen. Ist ein bisschen versteckt, aber ist eindeutig. Jesaja 4, Vers 2. An jenem Tag wird der Spross des Herrn schön und herrlich sein und die Frucht des Landes wird der Stolz und der Schmuck für die Entronnenen Israels. Es wird geschehen, jeder übrig gebliebene in Zion und jeder übrig gelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden. Jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem. Hier steht wiederum das hebräische Wort Zemach. Das ist genau das Gleiche. Wenn er sagt der Offenbarung, ich bin der Zemach, dann haben wir ihn hier. Er sagt, er wird der sein, der die einzige Hoffnung für Israel ist. Das muss uns auch klar sein. Bei aller Sympathie und wir wollen, dass Israel sich da durchsetzt, es ist ja auch klar, dass es nicht schafft. Ist das klar? Jerusalem wird zum Laststein aller Völker werden, steht im Sahara. Die Völker werden sich dran wundreißen. In Jerusalem wird es zugehen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Viele Gläubige haben gesagt, wir müssen nach Jerusalem auswandern, das ist der sicherste Ort auf der Erde, aber es wird gerade umgedreht sein. Dort möchte ich unter keinen Umständen sein. Auch die Pilgerreise ist alles nett, aber da unten, da wird es heiß. Jerusalem wird der dritte Weltkrieg sehe, sie wird die Schlacht vor Harmageddon sehe. Hier wird es zugehen, unbeschreiblich. Das kann man sich nicht vorstellen. Und er sagt hier ganz klar, das Einzige, wo Israel zur Ruhe kommen wird, ist der Zehmach. Und wenn der Jesus sagt, ich bin der Zehmach, damit ist er auch die einzige Hoffnung Israels. Kann ich mich nochmal betonen, wenn ein Jude sich nicht bekehrt, geht er verloren. Das heißt, wenn man jetzt betet, dann muss man beten, Herr, mach, dass ich schnell, dass das alles schnell geht, dass die zwei Drittel letztendlich schnell, dass sie über die Bühne geht und dass ich das letzte Drittel schnell bekehren kann, dass sie nicht erkennen. Das ist alles. So soll man für Israel beten. Für Jerusalem. Aber, dass man es richtig versteht, zwei Drittel ist verführt und geht in die Falle. Das muss einfach klar sein. Die Hoffnung für Israel ist der Zehmach, der Spross. Wenn man dann weiter sich das anguckt, in Jeremia 23, Vers 5, dort heißt es, es werden Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Da steht wieder Zehmach. Gut, man hätte jetzt im Deutschen auch gesehen, Spross, 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 gell, man hätte die Zusammenhänge hätte man schon gesehen. Gell? Der wird als König regieren und weise handeln, wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Hier habe ich letztendlich das tausendjährige Reich, aber jetzt geht er weiter. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Yahweh, Zedek, der Herr der Gerechtigkeit. Es muss uns klar sein. Er ist der einzige Punkt, wo man in diesem Universum gerettet wird, wo Gerechtigkeit passiert. Und nochmals. Die Bibel bezeugt ganz klar, dieser Spross ist auch die einzige Hoffnung für Israel. Muss uns klar sein. Und da kann man nicht mehr Israel-Fanatiker sein. Dann hat man andere Einstellung zu der ganzen Sache. Das nächste, Jeremia 33, Vers 15. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen. Da steht wieder Zehmach. Der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen. Er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In jeden Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem sicher wohnen. Und mit diesem Namen wird man sie benennen. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das heißt, dann erlebt Israel der Überrest, gleiche wie wir. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, dass wir Gerechtigkeit Gottes werden in ihm. Das heißt, dann ist Israel der Zweitling. Wir sind der Erstling. Die Gemeinde hat heute die Gerechtigkeit Gottes. Und dann hat Israel der Überrest, hat es als Zweitling praktisch hat die zweite Tranche, der zweite Teil dieser Erlösung. Und das muss uns auch klar sein. Wenn man dann mit Israel was zu tun hat, muss man den Leuten auch sagen, es ist ganz einfach, sie brauchen Jesus. Sobald sie den Messias, den Zehmach haben, sind sie gerettet. Kann man die Bibel ganz klar nachweisen. Das ist der einzige Weg, auch für Israel. Dann Sacharja 3, Vers 8. Jetzt kommen wir in die Offenbarung des Alten Testamentes. Das ist nämlich der Sacharja. Sacharja 3, Vers 8, höre doch, Jeschua, du hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen, denn siehe, ich lasse meinen Knecht Spross genannt kommen, Zehmach wieder, denn siehe, jetzt wird er erklärt, wer der Zehmach ist, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf den einen Stein sind sieben Augen gerichtet. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr, der Herrscherin, ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tage entfernen. Und damit sagt er wiederum, die sieben Augen Gottes, der siebenfache Gottesgeist ist auf Jesus gerichtet. Das ist Johannes 16, Vers 7. Der Heilige Geist bezeugt nichts anderes wie diese Person. Die Person des Erlösers. Sie bezeugt der Herr Jesus. Und das ist das Strahlende, was er bezeugt. Das bezeugt er uns, der Gemeinde, in besonderer Weise. Darum ist Zeugnis in die Gemeinde gegeben. Und er bezeugt es Israel. Man hat keine andere Hoffnung. Er sagt, dass hier die Sünde wird an einem Tage weggenommen. Schaut, du weißt, dass Israel sich ja einen Tag bekehrt, darüber ist, wo man gar nicht redet. Aber auch für uns gläubig ist das der entscheidende Punkt. Was sollen wir die Leute sagen in der Endzeit? Was sollen wir einem Jude sagen? Was sollen wir hoffen? Bloß eines, was die Bibel hofft. Nämlich, wir sagen, es gibt bloß eine Hoffnung. Jesus. Wir haben keine andere Botschaft. Das ist das, was der Herr hier nochmal einhämmert. Er sagt, ich bezeuge diesen Gemeinde. Zwar, er ist die Wurzel, er ist der Spross, er ist dieser Zehmach. Und das ist der entscheidende Punkt. Er bezeugt ihn, er ist der einzige Retter, die einzige Hoffnung für diese Welt. Es gibt überhaupt nichts anderes. Das muss uns klar sein. Und wir müssen das predigen, wir müssen das bezeugen. Wir müssen hier vorwärts gehen und die Leute sagen, Jesus allein. Aber wenn die Botschaft nur im Geringsten abgeschwächt wird, dann wird es schon schwierig. Sacharja 6, Vers 12, da wird uns nochmal erklärt, was er tut. Siehe, einen Mann, dessen Name Spross ist. Da steht wieder Zehmach. Denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er ist, der den Tempel des Herrn bauen wird. Er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen. Er wird Priester sein auf seinem Thron. Und der Rat des Friedens wird bestehen zwischen beiden. Das muss man immer ganz klar sagen. Er ist auch der, der letztendlich den Tempel baut. Er baut die Gemeinde. Wir. Völliger Irrtum. Wir sind unnütze Knechte, sagt die Bibel. Wir tun nur das, was der Herr uns sagt. Aber der Herr der Gemeinde ist Haupt. Und auch in der Gemeinde dreht sich alles um den Herr Jesus. Das ist das, wo die Leute nicht verstehen. Jetzt sage ich mal vorsichtig. Bei uns ist ja oft obervoll. Sei ich falsch. Zumindest die Gläubigen müssen unterstürmen. Das ist das Normale. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Hier ist oben soll ja auch die Verkündigung der Herr Jesus im Zentrum stehen. Aber hier sind ja die Gläubigen in intimstem, engstem Kreis und betet ihn an. Da dreht sie sich ums Haupt. Mit dem, wo der Heilige Geist wirkt, ist das im Mittelpunkt. Und sobald der Mensch nicht mehr Jesus sieht, sobald der Mensch Menschen sieht, sobald der Mensch sich sieht, ist er schon verführt. Das ist nämlich das Entscheidende. Ich gehe doch in die Gemeinde wegen Jesus und doch nicht wegen den Menschen. Wenn ich wegen den Menschen gehe, würde er schon lange wieder weg. Klar. Die alten Brüder haben das als junge Gläubige uns immer wieder einbläut und gesagt, die Menschen werden euch enttäuschen. Der Herr doch nicht. Ich gehe in die Gemeinde wegen dem Herr, doch nicht wegen den Leuten. Und das ist das Entscheidende. Also nochmals, ich möchte das betonen. Die Bibel redet von Zeugnis. Das ist die Methode Gottes. Und Gott bezeugt die einzige Hoffnung dieser Welt, der Herr Jesus. Der einzige Erlöser für Israel, der Herr Jesus. Der einzige, der die Gemeinde baut, der Herr Jesus. Er ist dieser Zehmacht des Alten Testamentes. Er ist diese Wurzel Davids. Er ist das, wo Gott alles geben wird. Das Heil kommt aus den Juden. Alles kommt von ihm. Es gibt kein Heil außerhalb vom Herr Jesus. Wisst ihr, heute ist ja Mode, Alpha-Kurs. Alpha-Kurs ist Bibelstudienprogramm für die Gemeinde. Für systematische Pfingstbewegung, möchte ich gleich sagen, dass kein Irrtum aufkommt. Aber wir brauchen keine Bibelstudienprogramme, sondern wir brauchen Zeugnis Jesu Christi. Wir müssen die Leute bezeugen, suche Jesum und sein Licht. Wir müssen das den Leuten einbläuen, bis ihnen bei Nacht, wenn man sie aufweckt, nichts anderes mehr einfällt wie das. Versteht ihr? Das ist Zeugnis. Man muss ihnen sagen, es geht beim Evangelium um nichts anderes wie um Jesus allein. Was ist Evangelium? Jesus. Was ist Errettung? Der Herr Jesus. Das muss klar sein. Was ist Gemeindearbeit? Jesus. Wenn die Leute hier rausgehen und nichts verstehen, dann soll sie wenigstens etwas verstehen. Es geht um den Herr Jesus. Und es geht darum, entweder habe ich ihn oder ich habe ihn nicht. Entweder ist er in meinem Herzen oder ist nicht in meinem Herzen. Ist er in meinem Herzen, dann ist das Entscheidende passiert. Ist er nicht in meinem Herzen, ist Chaos. Alles, was an der Gemeindearbeit geht, sind nur letztendlich flankierende Maßnahmen, Hilfsmaßnahmen, um die Fülle Jesu Christi, um das Zeugnis in jeder Ebene zu bezeugen und die Menschen so weit zu bringen, dass das Zeugnis annehmen, dass die Herrlichkeit Jesu Christi, so wie es auch hier bei diesem Zehmacht beschrieben wird, geschieht. Weiter sagt die Bibel, er ist der leuchtende Morgenstern, da ist also nichts Besonderes. Sowohl Morgenstern als auch leuchtend. Die ganze Wörter hat eigentlich keine tiefere Bedeutung, sind also genauso, wie man es im Deutschen auch benutzen würde. Aber was mir jetzt nochmal wichtig ist, um das ganz klar zu sehen, er sagt nicht nur, er ist die einzige Wurzel. Wisst ihr, wenn Wurzel dieses Wort, das bedeutet, er ist die Quelle. Wisst ihr, wenn wir etwas erwartet, außerhalb von dieser Quelle, dann haben wir das Zeugnis Gottes missachtet. Es gibt nur eine Wurzel, es gibt nur eine Quelle, nur ein Ursprung, nur ein Kanal, wo Gott segnet, nur ein Kanal, wo alles herkommt. Das vor Gott ist jede Segnung, jede Lösung, jede Rettung, alles was Gott tut, ist der Herr Jesus. Das muss klar sein. Und der sagt, der ist der Morgenstern. Wenn wir jetzt in 2. Petrus 1, 19 das sich nochmal anguckt, die Rolle der Schrift bei der ganzen Sache, so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Wir sind gerade mit dem prophetischen Wort in der Offenbarung. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das ist jetzt nochmal was ganz Entscheidendes. Das heißt, die Schrift sagt jetzt praktisch, für die Endzeit, für diese ganze Endzeitabläufe, ist es von letzter Bedeutung, dass man das Licht der Welt, Jesus Christus, durchs prophetische Wort erkennt und praktisch das so lang treibt, letztendlich nämlich das konsequente Lesen, das konsequente Studieren, das konsequente Achten auf dieses Zeugnis im Worte Gottes, bis der Morgenstern anbricht. Das heißt, bis es passiert, bis der Herr Jesus kommt, bis es Realität wird, bis zur Wiederkunft. Man kann die Stelle natürlich auch anders lesen. Man kann auch so lesen, bis der Morgenstern endlich in deinem Herzen aufgeht. So kann man es auch lesen. Nicht erst bei der Wiederkunft, sondern bis endlich passiert, bis der Morgenstern endlich in deinem Herzen diese Rolle hat, dass du das Zeugnis annimmst, dass er die einzige Wurzel ist, dass er die einzige Quelle ist. Bis das ein Mensch annimmt, dann wirst du die Endzeit überleben. Und um das geht, dann wollen wir die Endzeit überleben, alle. Offenbarung 2, Vers 28. Also ich lese jetzt ab 26, wo die Überwindung erklärt wird. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wenn er ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das heißt, mir ist inzwischen vollkommen klar, ein wahres Überwinden kann nur geschehen, wenn der Herr Jesus mein Herz vollständig beherrscht. Wenn der Morgenstern in meinem Herzen aufgeht, wenn der Herr Jesus wirklich in meinem Herzen geheiligt ist, in meinem Herzen wohnt, durch den Glauben, wenn er meine einzige Wurzel ist, wenn er meine einzige Quelle ist, alles was letztendlich, was ich will, was ich habe, was ich weitergeben kann, wie ich dieses Zeugnis Gottes angebe, dann breche ich durch. Dann kommt die Herrlichkeit Gottes. Dann kommt der Sieg. Dann kommt die Erlösung. Hast du freie Menschen. Wisst ihr, das Problem in der Endzeitgemeinde, das ist doch eindeutig, wenn ihr die Texte auch lest, wenn ihr auch die Offenbarung lest, dann seht ihr immer wieder, es geht immer darum, der Teufel versucht abzudringen. Er versucht die Gemeinde von dem wegzudringen. Drum bezeugt es der Herr Jesus nochmals. Und drum kommt auch der nächste Vers, so Gott will, wenn man es das nächste Mal betrachtet. Wer sagt, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jetzt sage ich es mal ganz, ganz deutlich. Dieses Zeugnis bedeutet, dass aus dieser Quelle, aus dieser Wurzel, Fülle des Heiligen Geistes ohne Ende da ist. Vollständiger Sieg, vollständige Befreiung im Alltag. Da können die Umstände noch so radikal sein. Es kann noch so schwere Wege gehen. Es gibt völligen Sieg, völliges Durchtragen, völlige Befreiung. Absolut überwinden. Wenn man das Zeugnis annimmt. Das Problem ist, dass man es nicht annimmt. Versteht? Das Problem ist einfach, der Mensch mit seinem gewalttätigen Kopf nimmt es nicht an. Wieso, wenn du mit den Leuten diskutierst, auch mit den Gläubigen, du kriegst alles aufs Butterbrot geschmiert. Warum hat der Herr das zugelassen? Immer verdeckt. Manche haben den Mut nicht, das zu sagen. Dann kriegst du hinterrum so, verdeckt so. Es gibt ja viele Tricks, wie man das erbringen kann. Aber du hast kaum Menschen, die bereit sind, sagen, das Zeugnis Gottes steht. Und ich stelle mich da drauf. Es gibt die alte Geschichte von meinem Bruder. Der hat gesagt, da schaut mal, da war jemand in der Erfechtung. Hat ich gewusst, was machen? Hat er gesagt, gib mir Verheißung, dass ich mich draufstellen kann. Das war die alte Sprache Kanaans. Der Bruder war gut. Der hat gesagt, du, kein Problem. 360.000, der Bibel zugelabt, auf den Boden gestellt und gesagt, drauf, steh drauf. Und der ist im Anfang draufgestanden und hat gesagt, guck her, du stehst auf 360.000 Verheißungen Gottes. Wo ist das Problem? Wenn du dann runtersteigst, dann muss ich sagen, ist das wirklich so? Bin ich so ein Narr, dass ich das nicht sehe? Wisst ihr, das ist das, was dieser Text zum Ausdruck bringt. Er sagt doch ganz einfach, der Herr Jesus schickt diesen Engel, der die Offenbarung aufschreiben lassen hat, durch den Johannes, also diese Botschaft, und er sagt ganz einfach, diese Dinge werden für die Gemeinde bezeugt. Sie werden nicht bewiesen, sie werden bezeugt. Und dann sagt er ist die Wurzel. Er ist dieser Zehmach vom Alten Testament, wo alles herkommt. Er ist die Quelle, wo absolut alles herkommt. Er ist der Morgenstern, wo die Herrlichkeit Gottes in mein Herz kommt. Es kommt alles von ihm, durch ihm und läuft alles zu ihm hin. Und sobald man das Zeugnis annimmt und das Wasser des Lebens umsonst nimmt, kommt der Durchbruch. Das heißt, man hat kein Antichrist, kein antichristlicher Geist, kein Zeitgeist, keine dämonische Wirkung. Das Bösartigste, was auf dieser Erde über die Erde geht, keine Verfolgung. Kein Folter, kein Martyrium, nichts, was uns blühen könnte, kann das aufhalten. Wenn ihr mal wissen wollt, wie das geht, geht rauf oder geht in die Bibliothek, nehmt Väter der Christenheit, lest die ersten 20 Seiten, da lässt er die Märtyrer. Es hat Frauen gegeben, die haben gesagt, wir sind so empfindlich, dass wir Sonne fürchten. Unsere Haut ist so zart, so weiß, so empfindlich, wir fürchten die Sonne. Und dann kam die Verfolgung. Und hat sie den Scheiterhaufen erbrennt. Hat die Frau auf den Scheiterhaufen erbrennt. Die hat sie mit dem Scheiterhaufen erbrennt, hat sie bei lebendigem Leib verbrannt. Diese Leute, die so empfindlich waren, die sind ohne mit der Wimper zu zucken. Ich sag mal, Triumph. Ohne Gejammer sind sie in den Tod gegangen. Ich habe manchmal den Eindruck, der Herr hat die alle narkotisiert. Ich konnte es nicht mehr erklären. Weißt, ohne Angst sind sie freiwillig auf den Scheiterhaufen. Mütter hat mal Säuglinge von der Brust genommen, dass sie nicht mehr das Säugling weggenommen. Der Vater hat sie ärgert, gesagt, du bist eine säugende Mutter, um deines Kindes willen. Fragt sie, es tut mir leid, ich kann den Herrn nicht verleugnen. Und teilweise bei lebendigem Leib geröstet worden, furchtbar, also gequält und gemartert, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Wurzel war da, sie haben das Zeugnis angenommen, ist nichts passiert. Wisst ihr, Geschwister, warum bin ich jetzt heute Abend auf das ein bisschen extreme Eck draufgegangen? Das ist mir ganz einfacher Grund. Ich sage euch ganz ehrlich. Ich schließe nicht aus, nach dem, was ich sehe, tagtäglich. Ich sehe, was hier in der geistlichen Landschaft sich abspielt. Ich schließe nicht aus, dass mir Zeiten entgegengehen, wo wir vielleicht noch bitter nötig haben, dass wir lernen, wie man das Zeugnis Gottes annimmt. Ich glaube, dass wir in extreme Zeiten reingehen. Extreme Situationen. Ich glaube, dass wir das Gleiche brauchen, was hier der Herr der Gemeinde bezeugt. Wir müssen wieder lernen, das Zeugnis Gottes anzunehmen in jeder Situation. Wir müssen lernen zu überwinden, egal wo man drinsteht. Wir müssen lernen, auch härteste Dinge wegzustecken. Wenn wir das nicht tun, wird es schwierig. Es geht zum Endkampf, das muss uns klar sein. Es geht dem Ende entgegen. Der Jesus möchte einfach danken, dass du in deiner Gnade auch uns Menschen in aller unserer Verkehrtheit dein Zeugnis gegeben hast, dein inspiriertes Wort, und dass dein Heiliger Geist es lebendig macht. Dass wir begreifen, dass letztendlich du unser Ein und Alles bist, dass du der Einzige bist, der befreien kann, der Einzige bist, der retten kann, der Einzige, der uns von uns selber befreien kann, dass wir dir wirklich dienen dürfen, der du jedes Problem löst. Und das so ist, wie es in deiner alten Bibel steht. Suche Jesus und sein Licht alles. Dein Name anrufe, dein Rettername. Und bitte, dass du uns Gnade gibst, geöffnete Augen, dass wir die Wurzel erkennen können, dass du die Wurzel Davids bist, dass wir erkennen, du bist der Erlöser, du bist auch der, der bei David diesen 51. Psalm hervorgebracht hat, du bist der, der wahre Buße hervorbringt, du bist der wahre Glaube hervorbringt, wahre Errettung, dass du auch dieser Zehmacht des Alten Testamentes bist, dieser Erlöser, dieser Spross, dass du der Morgenstern bist, der die Herrlichkeit in unsere Herzen hineinbringt, überwinden können bis zum Gib uns einfach Gnade. Gib uns Gnade, dein Zeugnis zu glauben, mit einem kindlichen Glauben. Bring uns weg von diesem Hirnglaube hin zu diesem Herzensglaube. Bitte einfach, dass du uns so durch die Endzeit bringst.